Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute setzen wir das Gespräch mit Sarah Schönhöfer fort, in Afrika aufgewachsen und leider als kleines Kind von der Kinderlähmung heimgesucht, hat sie bis heute Probleme mit ihren Beinen. In der letzten Stunde war sie eben 1985 zum ersten Mal zu Swami gefahren. Nun wollen wir hören, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Du meine Seele, singe, sing deinem Namen ein Lied. Du meine Seele, singe, sing deinem Namen ein Lied. Halleluja, 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 Halleluja. Meine Seele singe, sing deinem Herrn ein Lied. Nur meine Seele singe, sing deinem Herrn ein Lied. Halleluja, 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 Halleluja.
Babas 60. Geburtstag war der Beginn der westlichen Satya Sai-Organisation. Er hatte Bernhard Grubert den Auftrag gegeben, die Sai-Organisation in Deutschland aufzubauen. Und da hatten sich zwei Gruppen in Hamburg gebildet. Eine Baba-Christus-orientierte Gruppe, das nannten wir immer Bauwagengemeinde. Das war um Thomas Wietüchter, der da in diesem Bauwagen in Niendorfer Gehege gewohnt hat, mit Matthias Hellermund, wo dann auch diese Lieder entstanden sind, die wir nachher auf Kassetten aufgenommen haben und dann in ganz Deutschland verteilt haben. Das war das erste Mal, dass deutsche Lieder auch gesungen wurden und die wir dann in ganz Deutschland vertrieben haben. Und gleichzeitig parallel entstand ein Singen, ein Bhajan-Singen bei der Familie Sundaran. Und beides lief nebenher, nebeneinander, sodass ich hatte die Chance, zweimal in der Woche zur Bauwagengemeinde zu gehen, einmal im Monat zum Bhajan singen zu gehen bei Sundarans und dann noch hatten wir noch eine Singgruppe, also auch noch zur Singgruppe zu gehen. Es war also intensiv, viel intensiver als heute eigentlich, was das Singen anging oder sagen wir mal genauso intensiv. Und so entstand dann langsam, ganz langsam diese Baba-Gruppe bei Sundarans und die Bauwagengemeinde hat sich dann aufgelöst irgendwann. Und eine schöne Erfahrung war in dieser Bauwagengemeinde, dass ich einen Traum hatte in dieser Zeit, dass wir da in diesem Bauwagen saßen. Es war ja sehr eng da, wir waren noch nur ein kleines Krüppchen und das war ein riesen Altar. Und ich saß direkt vor diesem Altar, ein großes Baba-Bild und ein Christus-Bild. Das war ja unsere Baba-Christus-Gruppe. Wir beteten sehr viel in diesem Bauwagen und in diesem Traum haben wir das Glaubensbekenntnis gebetet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus. Und während ich das im Traum betete und auf Swami guckte, hatte ich eine Vision im Traum. Ich hatte die Vision, dass während ich betete, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, sah ich einen Stuhl von Swami, also diesen Thron. Auf diesem Thron war eine riesige Lichtquelle, die heller war als alle Sonnen, keine Form, der Schöpfer. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, da kam plötzlich eine Menschengestalt rechts von ihm, er sitze zur Rechten Gottes. Die tauchte auf, das war, kann man sagen, Jesus oder irgendein anderer Mensch. Es war ein heiliger Mensch in einem weißen Gewand. Und dann, als der Heilige Geist kam, links von ihm, von diesem Schöpfer Gott, kam Nebelschwaden so. Und dann sprach eine Stimme zu mir, diese Gestalt sprach zu mir. Und ich dachte, das ist ja Jesus, weil er sagte zu mir, steh auf und gehe. Und ich habe ja das Thema Lähmung und Kinderlähmung und er wollte, dass ich aufstehe und gehe. Ich stand also auf in diesem Bauwagen und ging auf diese Lichtquelle zu, auf den Vater. Und während ich auf ihn zuging, merkte ich, dass ich gesunde Beine hatte und ganz normal laufen konnte wie alle anderen Menschen. Und dann, je mehr ich auf die Lichtquelle zulief, desto mehr verschwand sie. Und dann war die Vision vorbei. Ich war wieder in real, im Traum, real in diesem Bauwagen. Und ich sag zu den anderen, wisst ihr, was mir gerade passiert ist im Gebet? Ich habe gerade meine Heilung erfahren. Weil, als diese Jesusgestalt zu mir sagte, steh auf und gehe, da habe ich noch daran gedacht, dass er die Lahmen geheilt hat und dass sie damit geheilt waren. Und ich konnte ja wieder normal laufen, also war das meine Heilung. Und da sagte der Thomas, glaube ich nicht, zeig mal. Und dann bin ich aufgestanden und sollte vor ihnen gehen, vor der Gruppe, und dann habe ich wieder gehumpelt wie eh und je. Es war alles vorbei, es war nur in der Vision. Nach diesem Traum bin ich nach Puttaparthi gefahren und ich habe einen Brief an Baba geschrieben und habe ihn gedankt für die Heilung durch diesen Traum. Und Swami ist aus dem Mandir direkt auf mich zugelaufen und hat mir den Brief entrissen. Er hat mein Dankeschön angenommen für diese Heilung. Ja. Und wie auch immer, ich habe mich dann mit diesem Thema Heilung sehr viel beschäftigt. Wir stellen uns unter Heilung immer Unversehrtheit des Körpers vor. Ich glaube heute nicht mehr, mein Bein ist ja schlimmer geworden, dass er das meint. Er meint die Heilung der Seele. Einige Jahre später, es war 1988, hatten wir dann die Entstehung des Hamburger Zentrums. Da waren wir 9 Mitglieder. Ja, die zweite Reise, da habe ich dann mein erstes Interview bekommen. Ja, und das wollte ich erzählen. Paulette hatte die Idee, mehr Einheit zu schaffen unter den Deutschen. Und sie hatte die Idee, dass wir jeden Tag beten unter dem großen Baum vor dem Mandir. Da war ein riesengroßer Baum. Ich weiß gar nicht, ich nehme an, es war ein Niembaum. Der ist später gefällt worden, weil der Darshanplatz ja immer größer werden musste. Und da mussten ja die ganzen Bäume gefällt werden, leider. Das war ein sehr schöner Baum. Und an seinen Wurzeln saßen wir im Sand und haben uns also täglich vor dem Darshan getroffen und haben für die deutsche Einheit gebetet. Das war 1986. Und keiner von uns hätte je gedacht, dass diese deutsche Einheit entstehen würde. Wir haben einfach, so wie man ja im Christentum, kenne ich das ja, betet, aber nicht erwartet, dass es wirklich passiert. Wirklich so hautnah, sondern man betet eben um des Betens willen, um seinen Wunsch Gott zu geben, aber in dem Gedanken, Gott wird schon irgendwie, wird er schon eine Lösung finden. Ich habe nicht konkret gedacht, dass diese Einheit entstehen würde. Das hatte keiner geglaubt. Wir haben denn täglich gebetet. Matthias hat ein ganz wunderschönes Lied komponiert. Herr, lass uns Deutsche einig sein. Dieses Thema Einheit, Unity, war so im Kopf, dass wir dann auch überlegten, ein deutsches Tuch. Und da war dann die Frage, wie wollen wir das gestalten? Und da hatten wir also hier im Hamburger Zentrum, waren wir sehr eifrig, das zu gestalten. Und da war eben die Idee, Unity reinzuschreiben. Ich selber hatte auch ein Erlebnis mit Swami. Ich selber habe sehr viel dieses Thema Dualität in mir, mit meiner Geburt in diese Inkarnation, dass ich eben 2 Heimate habe, Afrika, Deutschland, immer hin und her gerissen. Ich wusste nie, wo ich hingehöre. Ich war in Deutschland eine Fremde, als weiße Afrikanerin. In Afrika war ich auch eine Fremde. Ich war im Sternzeichen des Zwillinge geboren. Ich hatte 2 Körperhälften, eine gelähmte, eine nicht gelähmte. Ich war in einem geteilten Deutschland inkarniert. Dieses Thema Trennung, Dualität ist in meinem Leben. Damit bin ich geboren. auch zweisprachig bin ich groß geworden. Ja, und dann war dieses Thema Unity im Raum und ich dachte die ganze Zeit, dieses Gebet an Swami, bitte lass Einheit in mir geschehen und Einheit im Außen, weil Swami sagte, was im Außen muss auch im Innen geschehen. Und dann hatte ich dieses eine Tuch, was wir überlegt hatten, hatte ich bestickt mit einem Savadharma-Zeichen und drinnen Unity als Vorschlag. Und ich wollte ihm das im Darshan zum Segnen geben, als Vorschlag, dass wir das machen könnten mit der Deutschlandflagge außen. Natürlich hatte das auch mit meinem inneren Prozess zu tun, nämlich mich auseinanderzusetzen mit meinem Deutschsein, womit ich ja auch Probleme hatte. Er macht das ja dann immer auf mehreren Ebenen, dass er einem Botschaften gibt auf dem Äußeren für alle und dann auch die individuelle persönliche Ebene. Ja, und dann habe ich also dieses schön bestickte Unity-Tuch ihm hingehalten auf weiß und eben mit dem Deutschlandflagge und dann ist er stehen geblieben. Ich kriegte erste Line. Er blieb stehen, guckte sich das an und sagte yes, yes. Batschte mit seiner Hand da drauf und sagte yes, yes und lächelte mich an. Und dann dachte ich, ja, warum hat er jetzt zweimal yes gesagt? Einmal für die Unity in mir und zum anderen für die Unity im Außen. Das war sehr berührend, dieser Darshan. Da war ich sehr glücklich drüber. Wir haben nachher das Tuch doch ein bisschen anders gestaltet, also weil wir hatten ja nicht alleine den Einfluss, sondern ganz Deutschland hat das ja dann entschieden.
Hast du das Originaltuch noch?
Nee, ich glaube nicht.
Oh, schade.
Ich weiß jetzt nicht, wo das steckt. Schade. Keine Ahnung. Das sind doch viele solche Dinge auch verloren gegangen im Laufe der Jahre. Vielleicht finde ich es irgendwann, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, nach diesem Darshan mit diesem Unity, als er das gesegnet hat, da habe ich noch zwei ganz wichtige Sachen erlebt. Einmal meinen ersten Padmanabhasmaskar. Ich saß da und innerlich dachte ich, ich möchte so gerne Babas Füße mal berühren, aber ich traue mich ja nie zu fragen. Das hatte ich schon öfters im Darshan gedacht. Und dann habe ich gedacht, Swami, bitte hilf mir, dich ansprechen zu dürfen, weil ich wusste, man muss ja fragen. Also habe ich wie bei einem Lampenfieber, wie vor einer Prüfung, habe ich geübt, innerlich, wie ich das formuliere. Swami, may I please have Padmanabhasmaskar oder irgendwie so. Und er kam vorbei, ganz langsam, in diesem unglaublich schwebenden Schritt auf dem Sand. Mein Herz klopft immer höher und ich merkte diese Furcht und ich dachte, das ist Ehrfurcht, das ist keine Angst, das ist einfach diese Aufregung, dieses Lampenfieber. Jetzt kommt es, jetzt wird der große Moment sein, du wirst Padmanabhasmaskar nehmen. Er blieb vor mir stehen, er wusste das alles, er der Regisseur, sein Spiel. Und er blieb stehen und ich zittern, Swami, may I have Padmanabhasmaskar? Und er lächelt mich an, sagt, yes, ich berühre seine Füße, ich gehe nach vorne mit beiden Händen, berühre seine Füße und ich war weg. Ich war in einem Zustand der Ewigkeit, ich habe nichts mehr mitbekommen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie das war. Das war nicht dunkel, es war nicht hell, es war einfach nichts. Es war ein Zustand des Nichts, der ewig dauerte. Es war einfach Ewigkeit. Ich war verschmolzen mit dem. Das ist unglaublich. Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, weil immer wieder, wenn man dann später so liest von Advaita und so, und es ist doch schön, dieses Geschenk zu bekommen, mal für einen Bruchteil von einer Sekunde Ewigkeit zu erfahren und diese Verschmelzung mit Swami. Das ist auch einer meiner Höhepunkte mit Swami gewesen. Das war das Thema Unity, Einheit Deutschlands. Dann kam die Einheit Deutschlands, das ohne Blutvergießen. Für mich war das ein Wunder. Es war wirklich Swami, der da eingegriffen hat nach meinen Vorstellungen. 89, also 3 Jahre später, unglaublich, ja.
Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one with me. Love all, serve all, be one with me. Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one with me.
Ja, und ich persönlich habe immer wieder schöne Dinge mit Swami erlebt, Wunder. Aber das, was ich mir sehr sehnlichst gewünscht hatte, das hat er mir nicht erfüllt, nämlich einen Ring. Ich habe nie einen Ring von ihm bekommen. Was ich allerdings bekommen habe, waren Interviews. Und da hatte ich mal einen sehr schönen Ring, den ich mal in England, in London gekauft hatte, beim Antiquariat. Ein Goldring mit 3 so kleinen weißen Steinen. Ich glaube, das war Zirkon oder sowas. Ein billiger Ring. Und den hatte ich, auf den hatte er mich mal bei einem Interview angesprochen, weil er ja meinen Wunsch kannte, dass ich einen von ihm haben wollte. Und da hat er gesagt, was ist das? Und da sage ich, ach Swami, das ist so ein Ring. Und dann hat er gesagt, Swami bless, und hat ihn gesegnet, sodass ich dann einen gesegneten Ring von ihm hatte. Und dann hatte ich wieder ein Interview und dann hat er mich auf diesen Ring angesprochen und hat gesagt, was ist denn mit dem Ring? Und da habe ich gesagt, ach Swami, den hast du doch gesegnet. Und dann lächelt er und sagt, yes. Und nach dem Interview habe ich den verloren. Er hat ihn also nochmal angeguckt, diesen Gesegneten. Danach war er verschwunden und ich habe ihn nie wieder gefunden. Weg. Und solche Dinge habe ich öfters erlebt. Sachen, die Baba mir gegeben hat und auch wieder genommen hat. Er gibt, er nimmt. Alles ist seins.
Du hattest ja, glaube ich, 7 Interviews.
6. Ich hatte 6 Interviews. Bei der zweiten Reise 1986 hatte ich mein erstes Interview. Das war nicht sehr besonders. Das war einfach, dass ich mit einer italienischen Gruppe, da kamen noch 2, 3 Deutsche mit rein. Wie ich da überhaupt hingekommen bin, weiß ich gar nicht. War einfach ein Gruppeninterview. Ich habe da nicht viel mitbekommen. Es wurde so schnell geredet. Ich denke, das hatte den Sinn, Swami nah zu erleben und meine Schüchternheit zu überwinden, weil ich hatte wahnsinnige Angst vor dieser Nähe vor Swami. Ich bin in meinem Innersten ein sehr schüchternes Wesen. Und er hat mir das so die Chance gegeben, wieder Beobachter zu sein, Mäuschen zu sein in diesem Interview, nur zu gucken, zu beobachten und wieder rauszugehen. Das reichte mir schon an Nähe damals. Meine Erfahrung mit all diesen Interviews war, dass immer dann, wenn ich eins wollte, habe ich nie eins gekriegt. Und wenn ich keins mehr wollte und das losgelassen habe, dann kam es aus heiterem Himmel. Plötzlich war ein Interview da und ich hatte eigentlich gar nichts dazu getan. Und dann hatte ich wieder ein Interview und das war das erste Mal, dass ich Swami also auch näher erlebt habe. Wir durften in den hinteren Raum. Dann hat er mich auch angesprochen. Frag mich nicht, was da passiert ist. Gähnende Leere.
Du hast doch was aufgeschrieben. Blätter doch mal.
Hier. Ich lese einfach mal aus meinem Tagebuch vor.
Ja, mach.
Traum von Baba. Habe Baba umarmen dürfen. Ach, das Interview war das. Ich hatte immer Sehnsucht danach, Swami mal von Herz zu Herz, mein Herz an sein Herz zu drücken. Und ich wollte so gerne einmal umarmt werden von ihm. Und ich wusste, das darf er nicht. Er darf keine Frau im Interview umarmen oder überhaupt. Und schon gar nicht eine Single-Frau. Und dann noch eine Junge. Also wusste ich, dass das nicht geht. Swami hatte mich aber, jetzt nochmal nach, er hatte mich, weil ich diesen wahnsinnigen Sehnsucht hatte, hatte er mir diesen Traum geschenkt. Und er hat mich also im Traum umarmt. Er hatte mir eine zerbrochene Kokosnuss hergeworfen, die eine Bedeutung hatte, sie war eine Opfergabe. Er hatte die Kokosnuss zerbrochen und die eine Hälfte mir zugeworfen. Das ist ein Symbol für das gebrochene Ego. Wenn man bei Ganesha eine Kokosnuss opfert, lässt man sie zerschellen, wirft eine Hälfte zu Ganesha und behält die andere Hälfte. Baba warf eine Hälfte zu mir und behielt die andere Hälfte. Morgens hatte ich zum Darshan beinahe verschlafen. Also dies hier war mein Traum mit der Kokosnuss und dass er mich umarmt hatte. Ich hatte verschlafen, weil ich so berührt war von diesem Traum. Ich rannte zum Darshan, kam nicht mehr in die Lines und war also in dieser letzten Line, wo alle Spätkommer hinkamen. Es war wunderbare Musik und ich habe mich einfach selbst vergessen. Ich war einfach so glücklich von diesem Traum, von dieser Umarmung von Swami. Plötzlich stand eine Frau aus unserer Gruppe, wir hatten eine deutsche Gruppe, auf und bekam ein Interview. Es waren noch Inder mit in diesem Interview und Swami sprach zunächst viel mit den Indern. Und dann materialisierte er Vibhuti und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen lesen, aber was ganz schön war, war, dass er uns dann in den hinteren Raum bat. Und er stand da ganz bescheiden, wie Swami so ist, seine kleine, zarte Gestalt mit den Händen hinten am Rücken. Und dieser Übergang von dem großen Raum in den kleinen Raum, da war so ein kleiner Gang nur. Also da war es ganz schmal. Und er stand da an der Wand und jeder von uns ging an ihm vorbei. Und als ich an ihm vorbeigehen sollte, blieb ich vor ihm stehen, guckte auf sein Herzchakra. Wir waren vielleicht mal gerade 30 Zentimeter voneinander entfernt. Ich blieb stehen, beziehungsweise er machte das so, dass ich stehen blieb. Er stand da, lächelte mich an. Es war ein Bruchteil von Sekunde wie eine Ewigkeit. Ich guckte ihn an und sagte, du hast mir heute Nacht eine Umarmung geschenkt. Ich danke dir dafür. Und es war wie nochmal eine Umarmung. Aber es war eine Aura-Umarmung. Es war eine energetische Umarmung. Herz an Herz. Wir standen genau so wieder. Mein Herz an sein Herz. Das war unglaublich schön. Und dann bin ich weitergegangen und was da passiert, muss ich wieder ins Tagebuch schauen, das ist Schande, aber dass ich das immer alles vergessen habe. Ja, hier steht, alle setzten sich, wie das immer so üblich war in dem kleinen Interviewraum, alle setzten sich ihm zu Füßen. Es gab aber auch noch viele Stühle und da es keinen Platz mehr auf der Erde gab, zu seinen Füßen, auch die rannten natürlich immer alle ganz nah zu Swami, ne? Setzte ich mich auf einen Stuhl neben ihn. Ach, ist das das Interview? Ich werd verrückt. Das ist tatsächlich das Interview. Das war das wichtigste Interview überhaupt. Das war ein unglaubliches Interview. Ich durfte mich also neben ihn auf den Stuhl setzen. An das erinnere ich mich, weil das so wahnsinnig toll war. Und dann hat eine von der Hamburger Gruppe gesagt, wir waren also die Hamburger Gruppe vom Hamburger Zentrum, die hat so ins Ohr geflüstert, sie sitze zur Rechten Gottes. Weil von den Devotis aus war Baba uns gegenüber und da ich saß eigentlich links von Baba, aber von ihrer Seite aus saß ich wie rechts von Baba und das ist ja die Zeile vom Glaubensbekenntnis von Jesus. Er sitze zur Rechten Gottes und darauf hat sie Bezug genommen. Und dann er hatte eine Armlehne und seine linke Hand war auf seiner Armlehne und ich saß ja daneben und guckte immer auf seine Hand. Und ich hätte natürlich wahnsinnig gerne seine Hand berührt, aber ich war viel zu schüchtern. Und ich guckte immer nur auf die Hand und was hätte ich drum gegeben, wenn er mit seiner Hand mal auf meine Hand gedrückt hätte. Aber das hat er nicht gemacht. Und ja, dann hat er sich mir hingebeugt und dann hat er gesagt, how is your husband? Ich sagte, Swami, ich habe keinen Husband. Yes, yes, ich weiß, I know. Separation, also hat Bezug genommen auf meine vorherige, lange, lange vorherige Beziehung in meiner Jugend von 10 Jahren, wo dann eine Trennung war als Studentin. Danach war ich 14 Jahre alleine, also es war schon lange kein Mann mehr. Aber er bezog sich auf diesen ersten. Und dann sagte er ging mit seinem Kopf ein bisschen zurück. Und ich sagte, wir sprachen zur gleichen Zeit. Ich sagte, but you are my husband. Und während ich das sagte, sagte er, and now you're looking for another boy. Und mir wurde klar, damit sagte mir, du suchst dir immer so kleine Jungs. Du hast dir bisher immer kleine Jungs gesucht und nun suchst du schon wieder so einen kleinen Jungen. Such dir doch mal einen vernünftigen. So habe ich das später verstanden. Aber ich hatte gleichzeitig gesagt, but you are my husband. Es war sehr interessant. Dann ist er ganz nah zu mir gekommen mit seinem Wuschelkopf, seinem schönen Afro-Look. Und ganz, ganz nah hat mir ins Ohr geflüstert. Es war so intim, es war unglaublich intim. Und hat gesagt, mit dem Finger auf den Mund, psst, don't tell that in India. Ich hatte das so gemeint, wie die Christen das meinen, ne? Der Bräutigam kommt, Jesus, der Bräutigam, also die Ehe zwischen der Seele, der Jiva-Atman und Paramatman. Ne? Na kurz und gut, dann ist er mit seinem Kopf wieder zurück, er war ja ganz, ganz nah, er hat mich ja im Grunde berührt mit seinen Haaren, weil er mir ja etwas ins Ohr geflüstert hat. Dann ist er wieder zurück mit seinem Kopf, guckte direkt in die Augen und sagte, I am your father. Und das war's. Und mir ist danach bewusst geworden, dass Baba mich im Grunde von der Dvaita-Ebene zu der Vishta-Dvaita-Ebene gehoben hat. Also von der dualistischen Ebene zu diesem Zwischenzustand Sohn Gottes, Tochter Gottes. Zu der Jesus-Ebene hat er mich hochgehoben, indem er mich neben sich hat sitzen lassen, indem er mir gesagt hat, ich bin dein Vater, damit bin ich seine Tochter, ich bin Sohn Gottes geworden. Und danach fingen ganz viele Probleme bei mir an. Das habe ich auch geahnt. Ich habe geahnt, jetzt, du hast sehr viel bekommen und es wird sehr viele Prüfungen auf dich zukommen. Und im Grunde muss ich heute im Nachhinein sagen, damit begann die Kreuzigung, wenn du so willst. Aber die Kreuzigung mit Baba ist eine sanfte Kreuzigung und sie ist eine liebevolle Kreuzigung und sie ist gar nicht so schlimm. Ja, die Kreuzigung des Ego. Und mit dieser Kreuzigung des Ego natürlich auch diese unglaubliche Wonne, die man dann immer wieder bekommt, dieses Ananda, wenn man dann sich eins mit ihm fühlt. Das war das wichtigste Interview überhaupt. Das Witzige war, er hatte mich auf den Husband angesprochen. In dieser Gruppe war Dietmar Schönhöfer und wir kannten uns schon lange, viele Jahre, durch die aktive Arbeit im Zentrum, auch durch dieses große Europatreffen, was wir vom Hamburger Zentrum gemacht haben. Da war er aktiv, ich war aktiv. Ja, Swami hat mich auf den Husband angesprochen, er wurde später mein Husband. Swami wusste, dass unsere Seelen verbunden waren, aber wir wussten es nicht, weil unsere Persönlichkeiten uns im Wege standen. Damit hat er auch in diesem Interview mir diesen Wunsch nach einem Husband auch erfüllt. Es gibt noch eine schöne Erfahrung mit Swami. Es stand für mich im Raum, ob ich nicht ganz bleibe bei Baba. Ich hatte begriffen, meine Heimat ist im Prashanti Nilayam auf dieser Erde. Dann Habe ich also gerungen, soll ich ihn fragen, soll ich ihn nicht fragen? Ich hatte Angst vor seiner Antwort. Ich wollte ihn fragen, Swami, may I stay in your ashram? Und ich hatte Angst, dass er ja sagt, dann hätte ich nicht mehr wegfahren dürfen. Ich hatte Angst, dass er nein sagt, dann wäre ich auch traurig gewesen. Und deswegen hatte ich eigentlich überhaupt Angst vor der Frage, weil ich Angst vor seiner Antwort hatte. Und dann habe ich aber in diesem Interview so mich zusammengerissen und habe ihn gefragt, may I stay in your ashram? Und Swami, genial wie er ist, ich bin einfach immer wieder so begeistert von Swami, wie er immer diese Lösungen schafft. Er hat eine Advaita-Lösung geschafft. Er hat weder Ja noch Nein gesagt. Er hat gesagt, this is not my house. This is your house. You may come whenever you like. Also ich sag's auf Deutsch. Dies ist nicht mein Haus, dies ist dein Haus. Du kannst kommen, wann immer du willst. Es gibt kein Willkommen und kein Auf Wiedersehen. No welcome, no goodbye. Damit hat er mir die Freiheit gelassen zu bleiben, die Freiheit gelassen zu gehen, das Wissen gegeben, dass ich in meines Vaters Haus bin. Auch ein Zitat von Jesus, dass ich bei ihm zu Hause bin. Ja, das war auch noch eine wichtige Erfahrung.
Musst du wieder blättern?
Das ist unglaublich. Ja, es gibt noch eine schöne Erfahrung mit Swami, die ganz wichtig ist zu teilen. Das ist der Flug, wie ich mit Swami geflogen bin. Auch unglaublich schön.
Ein Traum?
Nein, in Wirklichkeit.
Wohin?
Nach Bombay.
Erzähl.
Das war 1900.
Jetzt kommt wieder das Tagebuch.
Ja, ich bin halt alt schon, ich kann es mir nicht merken.
Die Daten sind auch so unwichtig.
Ja, die sind im Puja Party so unwichtig und bei Baba ist recht, das ist alles Ewigkeit. 1988. Und zwar war das so, es lief wie immer, das wisst ihr ja alle, das Gerücht, Swami geht, wir waren in Whitefield, es war März und er ist ja dann immer mal nach Kodaikanal gefahren, weil es ja so heiß in Puttaparthi ist. Und es gab aber das Gerücht, Swami fährt diesmal nicht nach Kodaikanal, sondern nach Bombay ins Dhammachetra. Alle waren sehr aufgeregt und viele haben überlegt, sollen sie nun buchen nach Bombay, sollen sie nicht buchen. Und mein Monkey Mind war also auch am Rotieren und keiner wusste es natürlich. Im Grunde weiß das ja nie jemand. Also es ist ja im Grunde nur immer ein Gerücht, aber wirklich weiß es keiner. Ich glaube heute, dass Baba das manchmal selber nicht wusste, dass er immer mit seinem Sankalpa aus dem Hier und Jetzt entschieden hat und das auch selber im Vorfeld nicht wusste. Ich glaube, das hat sogar Kusturi mal gesagt. Ach, ich könnte so viel erzählen, Evelyn. Ich könnte erzählen auch von der Begegnung mit Kasturi.
Nein, jetzt kommt erstmal der Flug.
Ja, dann
kommt.
Muss ich nur mal kurz bei Kasturi sagen. Ich erzähle jetzt nicht, ich will das nur als Stichwort sagen. Diese Diskurse bei Kasturi waren so unglaublich toll. Und die Diskurse mit dem Aldraka, die habe ich auch erleben dürfen. Das war einfach eine unglaublich schöne Zeit 1985. Diese erste Reise, die war voller Zauber. Die war so voller Zauber wie eine Verliebte mit einem Verliebten. Das war einfach toll, aber es führt jetzt so weit. Also 1988, der Monkey Mind rotierte und ich musste mich entscheiden. Nun war es aber auch so, dass mein Rückflug sowieso 2-3 Tage später war. Und ich dachte, okay, Sarah, du buchst jetzt einfach und du gehst das Risiko ein, dass er nicht mitfliegt. Dann hast du eben Pech gehabt und bist ein paar Tage früher in Bombay und musst dir irgendwie die Zeit in Bombay vertreiben. Aber dann hast du es wenigstens gewagt. Wer wagt, gewinnt. Also habe ich gebucht von Bangalore nach Bombay mit Indian Airlines. Und es waren ein paar andere, die das gewagt haben. Und so waren wir dann also ein kleines Grüppchen Devotees, die eingestiegen sind. Fasten your seatbelts. Und ich war, ich weiß nicht, dritte, vierte Reihe, zweite Klasse. Es geschah nichts, es tat sich nichts. Es sah auch nicht danach aus, als würde Baba fliegen. Und wie das immer dann so ist, man ist traurig im Moment und denkt, oh Mist, jetzt hast du gewagt und er kommt nicht. Und es sah so aus, als wenn wir jetzt losfliegen. Die Stewardessen saßen schon auf ihren Plätzen, hatten schon diese ganze Zeremonie gemacht. Plötzlich, ganz im allerletzten Moment, fährt blitzschnell ein Auto vor. Swami kommt raus, sein orangenes Kleid, eine Freude, eine Freude. Er kommt mit ein paar weißen Herren hoch die Treppe und setzt sich in die zweite Klasse. Man glaubt es nicht, nicht in die erste. Zu uns in der zweiten Reihe der zweiten Klasse, nicht mal in der ersten Reihe. Da saßen seine Begleiter und er war in der zweiten Reihe.
Und du in der vierten?
Ich in der vierten. Ich konnte seinen Wuschelkopf so gerade so, er ist so klein, über diesen Sitzen sehen. Unglaublich, der süße Swami hat er mir diese Freude gemacht. Und dann war das natürlich eine Aufregung. Ich weiß gar nicht, was ich schöner fand, das Interview oder das. Es war unglaublich schön. Alle schnallten sich an, Swami schnallte sich an, man beobachtet dann auch wie so ein kleines Kind. Was macht der Papa, ne? Macht er das genauso wie wir? Was mir auffiel, er machte alles wie wir, aber er trank nur Wasser, er hat nichts zu essen genommen. Dann guckte er auch aus dem Fenster. Ich guckte aus dem Fenster, ich rede mit Swami im Innern und sage, Swami, hier im Himmel bist du, jetzt fliege ich mit dir in den Himmel. Das kann nicht wahr sein. Vater Gott, der Vater von Jesus, ich fliege mit ihm in den Himmel. Das ist nicht zu fassen, es ist gar nicht zu begreifen. Ne? Und ich hatte immer zum Himmel so eine Beziehung, also ich mochte immer gerne vom Flugzeug aus über die Wolken gucken in das Universum. Das hat mich immer so beeindruckt. Naja, kurz und gut. Wir waren oben, die Fasten Your Seatbelts wurde abgeschnallt und die ersten Devotees rannten zu Swami. Jeder wollte seine Nähe, jeder wollte irgendwie was von Swami und alle waren sie auf irgendeine Weise befangen und man wusste nicht, was will man denn nun von ihm. Und schließlich hatte ich sehr schnell durchschaut, man hatte also immer irgendwas, was man ihm zum Segnen geben konnte. Ein Foto oder ein Gegenstand oder ein Ring oder was auch immer. Und so waren denn alle möglichen Leute. Ich habe wieder, wie immer, mein Muster. Ich habe von hinten beobachtet und mir das ganze Geschehen erstmal angeguckt. Ich war nie diejenige, die gerannt ist. Es lag ja auch an der Behinderung. Ich war ja gar nicht so. Ich wartete, bis alle sich abreagiert hatten und ein bisschen Ruhe einkehrte. Und dann habe ich mich getraut, aber es kostete mich unglaublich viel Mut. Mein Herz schlug wieder bis zum Hals. Und ich wankte zu ihm und hatte auch ein Foto in der Hand. Swami, please bless. Und gab ihm auch einen Kugelschreiber und dann hat er dann also hingeschrieben und dann guckte mich an, ganz dicht, sowas von dicht, ne? Und sagt, ist das meiner oder deiner? Und ich, Vollidiot, habe gesagt, meiner. Oh, habe ich mich geschämt. Ich bin auf meinem Platz zurück. Ich habe mich zu Tode geschämt. Ich habe gedacht, Swami, was habe ich denn da gesagt? Bin voll auf deinen Test reingefallen. Total. Er hatte aber gelächelt, immerhin. Er war nicht böse mit mir. Ja, und dann kam es, dass dann alle durch waren. Wir waren ja nicht so viele. Und jeder ein zweites Mal hinging. Und ich kämpfte mit meiner christlichen Erziehung. Das ist Gier, das ist sei bescheiden, all diese Sachen, die man so gelernt hat. Und ich dachte, ich möchte da aber auch wieder hin. Es zog mich so, es war diese Anziehungskraft. Und wie ein Magnet. Und dachte zum Glück an diesen Satz, den hat mir Swami natürlich eingegeben. Wenn es eine Gier gibt, die Gier nach Gott darfst du haben. Also bin ich mit meiner Gier zu ihm hin und habe wieder was segnen lassen und wieder was. Und alles, habe meine ganze Handtasche durchsucht, was ich noch segnen könnte. Hatte mich natürlich gar nicht darauf vorbereitet und schließlich hatte ich gar nichts mehr. Und ich war schon dreimal da. Genau, das dritte Mal hatte ich nichts mehr zum Segnen. Dann habe ich gedacht, ich könnte ja ihn fragen, ob ich Pat Namaskar nehmen darf. Und dann habe ich ihn das gefragt und er wurde bei jedem Mal süßer. Das fand ich auch so irre. Er wurde wie Amritam. Er wurde immer süßer. Je mehr ich zu ihm wollte und je häufiger ich mit meiner Bescheidenheit, sprich Gier, zu kämpfen hatte, desto süßer wurde er, als ich das überwunden habe. Er wollte, dass das wie zu ihm kam. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann habe ich gesagt, please take, kann ich Pandamaske haben? Und es war unglaublich, der Swami hat mich ja gesagt und ich hatte mir natürlich so kopflos, wie ich war, gar nicht überlegt, wie ich seine Füße berühren kann, da in diesem engen Sitz da. Er war ja in diesem engen zweite Klasse Sitz, ne? Und dann stand ich vor dem Problem, wie komme ich denn an seine Füße? Topf nehmen war doch der Sitz. Ja, hast du die Fotos. Das ist von dem Flug. Ich habe es ihnen dann nachher noch fotografiert und leider verwackelte mein Fotoapparat.
Ja, aber du hast jetzt nicht erzählt, ob du an die Füße...
Ja, aber ich wollte dir das nochmal zeigen, dass du siehst, wie er da gesessen hat, so eng halt im Flugzeug, ne? Also, ich kam nicht an seine Füße und stell dir mal vor, ne? Hier sitzt Swami, ich komme von hier, ich will an seine Füße ran. Ich konnte gar nicht anders, als mit meinem ganzen Oberkörper auf seine Oberschenkel zu fallen. Und im Grunde war das auch wieder wie eine halbe Umarmung. Ich lag hier also mit dem ganzen Körper auf seinen Oberschenkeln, um unten an seine Füße ranzukommen, verstehst du? So, und dann bin ich auch ganz schwer hochgekommen und es war mir wahnsinnig peinlich, unglaublich peinlich, habe ich gedacht, Sarah, jetzt reicht's. Und dann bin ich aber noch ein viertes Mal, hat es mich nochmal hingezogen. Also ich war aber wie die anderen, also nicht, dass ich mehr öfters da war als die anderen. Die anderen waren auch zigmal dort.
Er ist nicht jedes Mal ungeduldiger geworden? Oh nee, die schon
Nein,
wieder?
Nein, überhaupt nicht. Das war ja das Phänomen. Er wurde immer freundlicher. Erst war noch ein bisschen distanziert und immer süßer, immer süßer, immer süßer. Er hat wirklich, im Grunde spiegelt er eben auch die Herzensqualität. Je mehr unser Herz sich öffnete, desto süßer wurde er. Na, schließlich saß ich wieder da und rang mit mir, oh Gott, wie komme ich jetzt zu Swami? Ich möchte so gern wieder zu ihm. Jetzt hast du schon Padamaskar, hast schon auf seinen Füßen gelegen. Also was willst du denn jetzt noch machen, um mehr seine Nähe zu haben? Sollst du dich da einfach nur hinstellen und ihn angucken? Das habe ich mich auch nicht getraut. Schließlich habe ich gedacht, Mensch, du musst ja aufs Klo. Und dann bin ich nach vorne gegangen, an ihm vorbei, in die Toilette der ersten Klasse. Und hatte mir tatsächlich berechnend ausgedacht, wenn du zurückgehst, kannst du ihn die ganze Zeit angucken. Dann kriegst du nochmal Darschaden. So, ne? So zum letzten Mal. Ich hatte mir vorgenommen, das sollte jetzt das letzte Mal sein. Der Flug war dann auch schon bald zu Ende. Und als ich dann auf Toilette war, spreche ich wieder mit Swami. Ich war damals immer im Gespräch mit Swami, leider heute gar nicht mehr so oft. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, Swami, du sagst, du weißt alles, du bist jetzt auch hier auf Toilette. Du weißt, was ich denke. Du weißt, dass ich jetzt extra auf Toilette nach vorne gegangen bin, um dich zu sehen. Tut mir leid. Es ist mir sehr unangenehm, dass das so ist, aber du bist der das alles kreiert. Du machst das und du weißt das alles. Ich bin nackt und bloß vor dir. Ja, ich gehe da aus der Toilette wieder raus. Ich gucke zu ihm hin, ganz auch irgendwie befangen und schüchtern immer noch. Und er guckt mich an und er nimmt seine Hand und lächelt mich an. Es war weit und breit auf dem Gang, keiner, und segnet mich. Mit seiner Hand, seiner segnenden Hand, rechten Hand. Und lächelt und guckt mich an und zeigt mir, Sarah, ich weiß alles von dir. Du musst dich nicht schämen. Es ist alles in Ordnung. Tja, das war wunderschön. Und dann sind wir gelandet. Dann kam die Crew und durfte alle zu ihm auch noch mal Darshan haben. Der Pilot, der Co-Pilot, alle. Es war auch noch mal sehr, sehr berührend für mich zu sehen, dass in Indien diese Hingabe der Inder, dass in Indien jeder, ob Polizist oder Militär oder Pilot, alle haben sie die Demut, sich vor Swami zu verbeugen. Diese Demut, das finde ich einfach immer wieder ein Phänomen für dieses Volk Bharat. Ja, das war diese Reise 1988.
Der Herr führe dich, der Herr behüte dich, der Herr erbarme sich.
Sarah, es gibt ja nun wirklich wenig deutsche Devotees, die Swami so nahe kommen durften wie du. Und nun ist er in seiner physischen Form nicht mehr hier. Wie gehst du damit um?
Ich muss noch sagen, dass mein letzter Darshan von Swami im Körper, das war Weihnachten 2010, 2011. Das war schon die Zeit, als ich im Rollstuhl saß. Swami kommt aus dem Mandir. Ich hatte lange, lange keine Nähe mehr zu ihm, weil bei den Behinderten kommt man ihm ja nicht so nah. Und er kam aus dem Mandir heraus, ließ sich mit dem Rollstuhl direkt vor meinen Rollstuhl schieben. Ich hatte erste Line im Rollstuhl, rechts neben mir eine Frau, links neben mir eine Frau. Wir waren zu dritt. Swami lässt sich fahren bis einen Meter höchstens, vielleicht war es auch nur ein halber Meter, ganz dicht, konnte nicht mehr sprechen, hat so mit Augenkontakt seinen Herrn daneben sich gezeigt, er möge ein Vibhuti-Päckchen, was er in der Hand hatte, nehmen und darüber geben. Und dieser Herr wusste nicht, wen meint er, mich oder die anderen beiden. Er zeigt eigentlich deutlich auf mich. Ich war auch so unsicher, ich glaubte nicht, dass er mich meinte. Ich glaubte, er meint bestimmt die anderen, nicht mich. Selbst die Sevadal glaubte das, aber er meinte mich. Und er zeigte, als sie es erst der anderen Frau geben wollte, das war eine Inderin, nein, er schüttelte mit dem Kopf, sie, und er meinte mich. Und ich bekam von ihm dieses Interviewpäckchen. Mir blieb die Sprache weg. Ich hielt die Luft an, ich machte Namaskar mit meinen Händen und ich guckte ihn an und er guckte mich an. Er hatte ja damals schon ein sehr ernstes Gesicht. Es war ein unglaublicher Blick. Ich habe natürlich geweint und ich war unglaublich berührt von seiner Liebe, dass dieser Vater sich von seiner Tochter verabschiedet, bevor er von seinem Körper geht. Und Baba ist der Einzige, der weiß, wie traurig ich auch darüber bin, obwohl ich weiß, dass Gott ja formlos ist. Ich bin ja mit dem formlosen Gott groß geworden, aber ich habe mich ja den Gott so sehr in Körperform gewünscht und er war auch mein Vater und er war auch im Körper. Das vermisse ich schon. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade weine, aber ja, eigentlich ist Swami ja überall. Das weiß ich ja auch, aber es ist nun mal einfach so, wir sind auch im Körper und ich wünschte manchmal, ich könnte ihn noch mal angucken. Ja, und danach war ich Weihnachten wieder dort zum Mahasamadhi und es war wunderschön. Also er ist wirklich da und er hat mir auch wunderschöne Momente im Ashram geschenkt. Er ist zu mir gekommen über einen behinderten Hund, der ein Bein nicht mehr hatte und der humpelte und es war auch so berührend. Und er hat mir gezeigt, dass er mein Freund ist, dass er auch immer an meiner Seite ist.
Ja. Also es ist heute so, um deine Frage zu beantworten, es ist schon so, dass ich Swami fühle, aber ich fühle ihn auch manchmal nicht. Also es ist wieder so wie vorher. Ich habe eben wieder diesen formlosen Gott, den ich ja immer hatte, an meiner Seite. Und ich habe viel, viel erlebt mit Swami in der Form. Und ich bin dafür so unendlich dankbar. Und jetzt wird mir einfach bewusst, was für ein unglaublicher Segen das ist, von all den vielen Menschen auf dieser Erde einer zu sein, der ihm so nah sein durfte. Und ich wünsche mir, Baba weiß das auch, ich wünsche mir, Prema Sai zu sehen. Ich möchte Prema Sai sehen, obwohl dieser Satya Sai ist so einmalig. Er ist einmalig und nicht ersetzbar. Prema Sai wird anders sein. Und es ist ja immer diese Liebe, die in dieser Form ist. Und was ich sehr schön finde, seitdem Baba gegangen ist, dass wir näher zueinander rücken und dass wir alle erkennen, dass wir gegenseitig Gott sind und dass wir werden alle hochgehoben zu dieser Christusebene, zu dieser Sohn-Tochter-Gottes-Ebene. Wir werden Brüder und Schwestern noch viel mehr. Und was auch ganz, ganz schön war bei der letzten Reise, dass Satya Sai Central Trust uns ja eingeladen hatte, die Westerner Devotees
Die hatten da in dieser Einladung auch unter anderem gesagt zu uns, dass wir uns immer bewusst machen sollen, dass der Ashram unser Zuhause ist, dass sie unsere Brüder sind, dass wir uns immer an sie wenden dürfen vom Center Trust. Und ich habe den Center Trust so noch nie erlebt, so menschlich, so nah, so ja, brudermäßig. Und sie haben genau das gesagt, was Swami mir im Interview gesagt hat. Hier ist dein Zuhause, du kannst immer kommen. Zu sehen, dass Swami jetzt wirklich in all diesen Händen, Füßen, Augen kommt. Klar, wir müssen loslassen von dieser einen Form. Ne? Dennoch, Swami hat mir in dieser Form sehr gut gefallen. In seiner Form, in seiner Süße, in seinem Humor, in seinem Schelm. Er war einfach ein wunderbarer Gott.
Danke.
Danke, Swami. Danke, Evelyn. Sai Ram.
Das war wieder eine Stunde Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute waren wir zu Gast bei Sarah Schönhöfer. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Evelyn Seliger.